1964 geboren, Robert Skopin. Da wurde im Ostteil des damals geteilten Landes die D64 erfunden und die Antwort im Westen war die Geburt von Robert Skopin.
Ja, wahrscheinlich ist es genau so gewesen. Nee, ich bin so abgelegen, obwohl es stimmt nicht, aber doch abgelegen zumindest von der DDR, aber doch relativ dicht dran auch an der am Todesstreifen geboren worden, nämlich im Bayerischen Wald kam. Und ich glaube, da im Kam hätte damals, wahrscheinlich heute würde niemand DT64 überhaupt kennen. Also ich glaube,
die Nürnberg-Ecke schon, also es waren richtig Hardcore-Fans. Franken.
Okay, aber auch selbst Franken ist noch ein ganzes Stück entfernt vom Bayerischen Wald. Und ansonsten würde ich es aber verstehen, wahrscheinlich, wenn man es hätte hören können, hätte man auch Fans in Cham gefunden. Es gab ja nicht viel in Cham. Also da hätte man sich tatsächlich über so ein Geschenk auch aus dem Osten gefreut.
Also mit welchem Radiosender aufgewachsen?
De facto mit 6 Jahren den Bayerischen Wald verlassen. Das heißt, den Bayerischen Rundfunk nicht mehr mitbekommen, bis natürlich zum Evergreen des Verkehrsjingles. Ja, ich glaube, den eigentlich fast jeder in Deutschland kennt, der auch wirklich sensationell ist. Ja, genau, ja. Oder wie anders, ich bin da blöd dabei, ja. aufgewachsen dann letztendlich mit SWF3 dann sogar in Bonn, weil man das ja auch empfangen konnte, obwohl ich eigentlich hätte den WDR ja hören müssen, wenn man das jetzt wieder genau nimmt, aber Überreichweite kenne ich von Radio 1 ja auch dann mit vielen Hörern, die uns ja schreiben. Und habe dann SWF3 gehört. Damals in der Zeit, als SWF3 dieses Formatradio machte, eben auch mit Frank Laufenberg und wie sie letztendlich eben alle hießen dann.
Aber letzten Endes, wenn man jetzt die Biografie mal ein bisschen im Zeitraffer vorfährt, von der Reinigungskraft beim SFB zum Programmchef beim RBB, das ist ja eine typisch amerikanische Bilderbuchkarriere. Siehst du die auch so?
Ja, so gesehen ist es natürlich genauso. Es ist natürlich ein bisschen verzerrend. Also was stimmt, ich habe beim SFB damals in der Masurenallee geputzt und Hintergrund war, ich habe eigentlich studiert. Das heißt, es war tatsächlich nur um auf eine mögliche Art und Weise Geld zu verdienen, weil man war um 9 Uhr schon fertig. Es ging um 5 Uhr los, 4 Stunden putzen bis 9 Uhr. Und dadurch konnte ich dann anschließend an die Uni gehen. Und das war zwar anstrengend, aber es war die beste Art und Weise, nebenher Geld zu verdienen. Es war auch nicht so schlecht bezahlt. Ich muss jetzt aber, glaube ich, nachdenken. Ich schätze, es waren zwischen 12 und 14 D-Mark die Stunde damals. Und es war natürlich auch spannend, weil wir konnten uns in dem Gebäude ja völlig frei bewegen. Das heißt, ich saß beim Intendanten im Büro, ich saß beim Hörfunkdirektor, die Kehrichtschaufel war auf dem großen Konferenztisch. Meine Vorarbeiterin sagte immer, jetzt rufen wir erstmal eine und dann haben wir da schön eine gequarzt. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ein bisschen später dann auch schon bei Radio 100 gearbeitet und habe dann sogar den gesamten SFB auf den Toiletten mit Radio 100 Aufklebern innen drin vollgepflastert. Und Kollegen und ich fragten sich dann immer, wie die wohl darauf reagieren, weil die keine Ahnung haben, wo kommen diese Radio 100 Aufkleber in diesem gigantischen Maße eben auch her. Vorteil bis heute, wenn ich in der Masurenallee bin, du wirst es selber wissen, man kann sich ganz böse verlaufen. Also vor allem, die das erste Mal da sind, kann ich nur sagen, da haben einige schon nicht mehr rausgefunden.
Sogar der Hörfunkdirektor des SFB früher, Jens Wendland, der war mit mir verabredet zu einem Interview in irgendeinem Raum T5, glaube ich. Und der kam wirklich eine halbe Stunde zu spät, obwohl er schätzungsweise nur 40 Meter zu überbrücken hatte.
Genau so ist es. Es gibt diese komischen Ochsenflure, dann sieht auch alles ähnlich aus. Man weiß nicht mehr, in welchem Stockwerk man ist, man weiß nicht, auf welcher Ebene man ist. Und dann kann das sehr, sehr schlimm werden. Deshalb mussten ja auch Studiogäste mal abgeholt werden. Und deshalb kenne ich das Gebäude relativ gut. Ich finde es auch noch ganz spannend, die Versorgungstrakte, die niemand betritt, die nämlich unten im Keller liegen, wo dann letztendlich eben auch damals die Putzfrauen saßen, und war immer schon begeistert irgendwie von dem, wie dieses System eben funktioniert, wie eine gigantische Maschine dann eben letztendlich, die da auch angeschmissen wurde. Also das ist das, was mir heute tatsächlich noch nutzte davon. Ansonsten war der Übergang ein bisschen schwierig, weil ich bin dann an irgendeinem Punkt mal Aufnahmeleiter geworden bei Radio 4U und hatte dann Schwierigkeiten, den Putzfrauen, die dann noch die gleichen waren, zu sagen, dass ich jetzt nicht mehr die Toiletten reinigen kann dann auch. Ja, sondern, und die wollten mir immer noch ihre ganzen Probleme eben schildern, was ganz nett ist. Jetzt ist, glaube ich, aber hat auch da ein Generationenwechsel stattgefunden.
Aber da müssen wir jetzt nochmal die Lupe ansetzen. Von der Reinigungskraft zum Aufnahmeleiter bei Radio 4U. Das sind ja sicherlich ein kleiner Schritt für dich, aber für die Menschheit dann doch schon. Wie ist es dazu gekommen? Braucht man da nicht eine Ausbildung, wenn man Aufnahmeleiter ist beim Radio?
Es war damals so, ich habe, wie gesagt, Publizistik studiert, parallel zum Putzen, und habe dann auch angefangen, bei Radio 100 zu arbeiten. Das war, wenn man so will, die Praxis, die da notwendig war. Da war ich in der Nachrichtenredaktion und das war natürlich auch sehr autodidaktisches Arbeiten. Die Theorie kam aber aus dem Studium, die Praxis letztendlich eben über Radio 100. Und nur bei Radio 100 konnte man kein Geld verdienen. Also was der auch den Putzjob notwendig machte. Trotzdem war klar, dass es auf Dauer eine Überlastung ist für jemanden, der studiert. Also einmal ehrenamtlich zu arbeiten, einmal dann zu dieser christlich frühen Zeit zu putzen und dann letztendlich auch noch zu studieren. Und dann war es klar, dass man jetzt versucht, seine Situation zu verbessern. Und dann hieß es damals irgendwann mal bei Radio for You, SFB, Jugendprogramm, die suchen noch Leute, Aufnahmeleiter beispielsweise. Ich wusste gar nicht, was es ist, das gab es bei Radio 100 nicht. Aber was klar war, die meinen damit Leute, die zumindest wissen, was ein Rotlicht ist, wie ein Studio aussieht etc. Und das wusste man dann schon auch bei Radio 100. Und deshalb habe ich mich da beworben. Also da hilft natürlich auch, dass man Leute kennt, die wiederum einen kennen und die dann wieder sagen, da musst du die Nummer anrufen. Und dann habe ich das gemacht und dann hat man mich auch ausprobiert, was auch normal war. Man sagt, okay, wir probieren das mal, sagen dem, was er zu tun hat. So lernte ich dann den Aufnahmeleiterjob kennen und dann konnte ich aber auch da bleiben. Offensichtlich hatte ich die überzeugt irgendwie und die fanden, dass ich ein guter Aufnahmeleiter war.
Aber Lichtjahre sind es dann doch noch entfernt zwischen dem, was man eben Aufnahmeleiter nennt und den es ja, also bei Radio 1 glaube ich, gar nicht mehr so in diesem Umfang gibt. Die heißen alle Prozessmanager oder
Programmassistenten heute.
Oder ja, Programmassistenten. Vors Mikrofon zu dürfen, da muss man entfernen auf die Besetzungscouch. Oder man muss den ganzen Tag moderieren und dass dann irgendjemand sagt, du, das kannst du auch für Geld im Studio machen.
Also ich glaube, dass du hast gesagt Lichtjahre, ja Lichtjahre, aber es hat ja auch Lichtjahre gedauert. Also es ist ja dann tatsächlich irgendwie...
Na, 3 Jahre, oder?
Ich glaube, ein bisschen länger schon. Also ich kann das jetzt nicht mehr genau sagen.
Also 1990, ich versuche mal jetzt nachzurechnen, war die Sache mit Radio for You und 93, 94 war der Auftritt bei Fritz, ne, mit Volker Wiebrecht.
Ja, das kann sein, dass das in die, aber da muss man fairerweise sagen, dass ich natürlich bei Radio for You dann erstmal schon zu hören war, weil ich machte dann auch Beiträge, das ja, bot sich ja an, also dadurch irgendwie, dann habe ich ja schon vor Mikrofon gesprochen, das war ja bei Radio 100, die Nachrichten an der Stelle, also die Erfahrung gab es ja auch schon. Und dann war es bei Fritz, wenn man jetzt von Radio 4U zu Fritz geht, da wurde ich dann zum ersten Mal richtig Redakteur. Und als Redakteur habe ich dann eben auch Sondersendungen schon mitmoderiert, also Wahlsendungen etc. Das heißt, es gab so eine bestimmte Erfahrung. Und dann gab es die Situation, dass wiederum Volker Wiebrecht, der zu dem Zeitpunkt schon lange moderierte, auch allein moderierte, seinen Partner verloren hat, nämlich Ken Jebsen, weil das ZDF den umwarb und auch gewann.
Und eine der ersten Sendungen in 16:9 damals.
Richtig. Und ich weiß es nicht, jetzt gibt es sehr unterschiedliche Geschichten. Gut, dass Volker nicht hier ist, sonst würden wir uns wieder darüber streiten. Also er sagt immer, ich habe immer gesagt, ich will dich haben, weil wir uns privat auch damals schon ganz gut verstanden oder zumindest irgendwie miteinander konnten. Mir hat man es ein bisschen anders erzählt. Mir hat Helmut Lehnert gesagt, aber auch dem kann man nicht immer alles glauben. Nein, Volker wollte am liebsten alleine machen und er musste mich dann da durchsetzen. Und dann gibt es noch die Geschichte von Tom Böttcher, ja auch mittlerweile Kollege bei Radio 1, der immer sagte, Robert, du bist der Einzige, der es machen wollte. Eigentlich wollte überhaupt niemand sonst mit Volker, weil alle dachten, das ist total beschissene Situation, ja, weil der war eigentlich mit Ken so groß, dass es klar war, das gibt auf jeden Fall Ärger. Und du konntest dir das einfach nur nicht vorstellen. Ja. Und das war zumindest in den ersten Wochen auch tatsächlich die Reaktion dann auch. Also ich glaube, die erste Woche fand es überhaupt kein Hörer lustig. Ja. Da wurde Ken Jebsen schmählich vermisst.
Wir müssen mal den schnellen Vorlauf betätigen. 97 gab es die Aufgabe aus Radio Brandenburg B2 und dann letzten Endes SFB 3 neue Sender zu bauen. Rausgekommen ist Radio 1 und da war es für mich ziemlich erstaunlich, als ich zum ersten Mal dich wirklich sah, dass du mir die Stundenuhr des Medienmagazins vor die Nase gehalten hast und gesagt hast, das soll jetzt so sein. 2 Programmpositionen pro Stunde, die Sendung war damals noch 2 Stunden, insgesamt 12 Minuten Wort für 2 Stunden und Werbung, worauf ich dann sagte, können wir die Werbung streichen, das ist in der ARD verboten und dann sagte so, oh ja, klar, natürlich, kannst du noch mal 3 Minuten reinpacken. Und letzten Endes ist dann dieses Format rausgekommen, was heute ist. Also bist du tatsächlich der Erfinder des Medienmagazins bei Radio 1?
Nein, nicht des Medienmagazins, das bist du an der Stelle. Also womit ich mich tatsächlich beschäftigt habe intensiv, ist die Programmuhr damals. Also das stimmt. Ich würde also auch nicht sagen, dass ich die alleine gemacht habe. Aber wir haben diese Programmuhr dann, Radio 1 hat ja so diverse Anläufe genommen, sich zu erfinden eigentlich selber. Und ich glaube, es ist dann zum ersten Mal geglückt mit der Frühstrecke, die ich mit Volker moderierte. Und da kommt auch die Programmuhr her, die dann letztendlich irgendwie überall auch umgesetzt wurde. Aber ich glaube, sind wir ganz ehrlich, eine Programmuhr sorgt nicht für Erfolg alleine, sondern die sortiert die Geschichten. De facto hättest du mit dem Medienmagazin auch in einem anderen Format dann Erfolg gehabt. Also letztendlich wissen wir, wenn ein Programm dann erstmal Erfolg hat, das Format ist dafür nicht unbedingt maßgeblich entscheidend. Ja.
Worauf ich hinaus will, ist gar nicht so sehr, wer nun den Erfolg hat. Das ist ja, hat ja immer viele Väter, wie wir alle wissen. Aber für mich ist interessant, du hast dich also ab einer bestimmten Phase dann tatsächlich damit beschäftigt, Radio nicht nur in dem Sinne zu machen, dass du die Stimme bist, sondern auch, dass du überlegst, wie kann Radio als komplexes Gebilde als Phänomen tatsächlich voranentwickelt werden. Also bisher war ja immer so der Eindruck, Radio wächst irgendwie so, dann gibt es mal eine Programmreform, aber hier muss ja ein kompletter neuer Sender aus dem Boden gestampft werden. Bist du eigentlich mehr so ein Theoretiker, so jemand, der Radio zwar lebt, aber gern das Ganze im Auge behält?
Also Theoretiker würde ich das gar nicht nennen. Ich glaube, es ist ein Spaß am Spielen im weitesten Sinne und das kommt von Fritz noch her. Also ich meine, für mich war die Fritz-Sozialisation extrem wichtig, weil man konnte sehr, sehr viel ausprobieren. Und da sind dann eben so Ideen geboren worden, wie früher war halt Radio, da sagt jemand, also Musik, dann passiert was und dann wieder Musik. Ja. Und dieses, das passiert, waren in der Regel dann ein Beitrag, eine Moderation, ein Interview etc. Und irgendwann, ich weiß auch nicht, ging so eine neue Welt auf, was irgendjemand mal sagte bei Fritz, man könnte es auch so machen, da ist eine Musik und dann ist ein Interview und dann kommt nochmal ein Beitrag und dann kommt wieder eine Musik. Und dann würden alle sagen, oh, da fehlt doch eine Musik dazwischen, muss man doch trennen. Und dann war klar, nee, muss man gar nicht. Also das ist nur die alte Vorstellung. Die neue Vorstellung ist, man kann alle Elemente ganz neu zusammensetzen dann eben auch. Und das war eben auch die Idee letztendlich dieser, das ist ja auch wie bei Radio 1, das, was wir heute Vorsetzer nennen immer noch, auch kommt, das rührt das damals ja her. Das war die Überlegung wie in der Zeitung. Du hast auf der einen Seite einen Artikel, auf der anderen Seite aber so eine Art Kasten, der die Fakten eben auch schildert. Und dann haben wir immer gesagt, wie können wir das denn zusammenbringen? Und dann ist das bei Radio 1 mal der Vorsetzer geworden am Anfang. Also eine Ansammlung von Fakten mit Vorstellung des Interviewpartners, dann findet das Interview statt daneben. Und man lässt es nicht den Moderator machen, weil man sagt, diese Fakten die können neutral eingeführt werden. Und der Moderator kann sofort Position beziehen an der Stelle auch. Und das macht dann schon Spaß, auf die Weise eben neue Präsentationsformen zu entwickeln. Und das ist nicht nur theoretisch, sondern das ist in der Praxis total schön. Also ich glaube, der schönste Erfolg war mal bei Fritz, als wir das anfingen, das auszuprobieren. Ganz banal, Ferienbeginn, heute Standard. In, glaube ich, allen Radiostationen damals eine Riesensensation. Hey, wir rufen an auf einer Position Wetter und ADAC. Früher war das immer so auf zwei Positionen, da hieß es dann eben, jetzt schalten wir zum ADAC, dann sagten die, ist überall Stau, dann kam irgendwie Musik und dann zum Wetter. Und dann hat man das einfach zusammen gemacht und das hatte eine unglaubliche Geschwindigkeit, auch für die Hörer dann auch, und war viel irgendwie pointierter auf den Punkt. Und eigentlich sind das manchmal so diese Kleinigkeiten, die Dramaturgien eben auch ergeben. Und das macht schon Spaß, sich damit zu beschäftigen. Aber theoretisch mache ich das eigentlich wirklich wenig, sondern das ist immer sofort ein Ausprobieren. Das ist wie eher so Labor an der Stelle. Also dann.
Und das richtige Labor war dann deine Apparat Multimedia GmbH bzw. die Event GmbH und die mir dann auch den Namen geklaut haben, weil früher hieß ja mal bei Radio 1 die Sendung der Apparat, der Name kam dann auch von euch, aber dann musste man, um Verwechslungen aus dem Weg zu gehen, das ein bisschen sauber trennen. Die hast du aber jetzt wieder verloren an den RBB. Was ist das für ein Kuddelmuddel jetzt?
Super, also für den RBB. Der RBB hat also jetzt ein super Labor sozusagen bekommen mit spannenden Leuten, die auch neue Formate eben entwickeln können. Zusätzlich sozusagen. Außerdem ist das System jetzt einfacher, weil es gehört praktisch zur RBB-Familie mit auch dazu. Also das ist ein großer Vorteil. Für mich ist es auf der einen Seite natürlich von Nachteil, weil ich da nicht mehr bin, aber der Vorteil, ich kann mich dessen ja durchaus immer mal wieder bedienen, weil es zum RBB dazugehört. Das heißt, auch eine absolute Bereicherung, glaube ich. Die haben ja auch Studiokapazitäten, die man teilweise eben auch nutzen kann. Die machen weitere Formatentwicklungen auch an der Stelle. Und das kann total helfen. Also es gibt ja immer wieder die Situation, wir haben ja auch begrenzte Produktionsmöglichkeiten allein bei Radio 1. Das kann man ja kaum jemandem sagen. Also man hat irgendwie ein Produktionsstudio und dann stellt man fest, manchmal reicht das nicht mal. Dann muss man sowieso nochmal was zusätzlich eben auch buchen. Also auch da hat man an der Stelle eben Vorteil. Deshalb ist es eigentlich kein Kuddelmuddel. Spannend ist natürlich, was der RBB in Zukunft damit anfängt. Da hängen ja noch ein paar andere Dinge eben auch dran. Aber ich glaube, wenn man da sinnvoll mit umgeht, dann hat man da einen echten Diamanten in der Sammlung.
Zudem auch jetzt der Grimme Online Award, zumindest in der Nominierung, Hörbuch.
Hörbuch FM heißt es, ja.
Und was die Berliner Zeitung nun wieder geleakt hat, dass Helmut Lehnert, erster Chefredakteur, Wellenchef von Radio 1, dort irgendwie auch mit drin hängt.
Ja, das stimmt, irgendwie richtig drin hängt, aber es ist ein bisschen anders. Also er ist da und hat da auch einen Schreibtisch und arbeitet da, aber er hat auch, er arbeitet für sich selber. Er ist da nicht angestellt. Ich glaube, er macht, was heißt er, glaube ich, weiß, die machen auch Projekte zusammen, aber auch nicht nur, er macht auch selber Projekte und der Apparat macht Projekte. Also er ist da nicht fester Mitarbeiter in irgendeiner Art und Weise. Aber de facto ist es ja so, dass Helmut Lehnert auch für den RBB tätig ist. Also jetzt nicht direkt für Radio 1, aber für das RBB-Fernsehen nach wie vor tätig ist.
Das nicht ist jetzt nicht, Kinder. Nein, ich wollte gerade sagen, also nicht dein Nachwuchs, aber du bist liiert, insofern müssen wir uns da keine Sorgen machen, dass du nur im Radio rumhängst, aber mental dann doch schon, weil Radio 1, und damit sind wir eigentlich beim Hauptthema des Interviews, ist in eine neue Renovierungsphase getreten. Das war, wenn man mal ehrlich ist, auch notwendig, weil selbst die Jingles dann doch einem zu den Ohren heraushingen. Letzten Endes gibt es aber jetzt, das ist wie immer, wenn renoviert wird, welche, die sagen, oh toll, frisch, super und hier ist Luft. Dann gibt es wieder auch die Meckerer und auch die Kritiker. Ich will mal zwei Kritiken rausnehmen von Kalle. Kalle sagt, er hat Probleme damit, dass die Werbung nun vorgezogen ist in der Stunde, so auf die Position X50. Und da wäre dann zwischen der Zeit, wo Werbung gespielt wird und den Nachrichten im Prinzip ein monoliter Block, der manchmal mit Musik aufgefüllt wird, aber dann auch mit Wort, mit Tipps und so weiter. Ihm käme es jetzt vor, als würde der eigentlichen Sendung Zeit geklaut. Was sagt man da als jemand, der sich das ausgedacht hat?
Nein, erstmal muss ich dem natürlich widersprechen, obwohl ich sagen will, ich kann natürlich einem Eindruck nicht widersprechen. Also wenn jemand das Gefühl hat, dass es so ist, dann muss ich ihm leider sagen, okay, dann ist es für den auch so, was ich dann schade finde. Ich kann aber sagen, allein schon, dass die Erfahrung jetzt der ersten Tage auch zeigt, dass wir auf nichts verzichten müssen. Es ist nicht so, sonst wäre es ja wirklich problematisch. Also wenn ich jetzt die Redaktion sagen würde, Robert, na, das ist ja ein super Ergebnis, wir müssen jeden Tag praktisch Programm streichen, was wir nicht unterbringen, weil diese Uhr es nicht mehr zulässt, dem ist überhaupt nicht so. Natürlich ist der Erfolg von Radio 1 auch gleichzeitig ein bisschen das Problem. Es war nie geplant, dass da so ein großer Batzen Werbung dranhängt. Und deshalb schneiden wir den jetzt ab und verpacken das jetzt in zwei bessere Packen, sodass jetzt auch die Nachrichten pünktlich sind. Auch etwas, was ganz viele Hörer immer auch gefordert haben, was wir jetzt viel besser hinbekommen. Wir haben eine größere Dynamik. Es ist nur so, dass alle Dinge, die jetzt auch diskutiert werden oder diskutiert wurden, wir im Vorab ja auch diskutiert haben. Es gibt also nichts, was wir an der Stelle vergessen haben. Sonst würde ich auch sofort sagen, oh scheiße, da haben wir wirklich jetzt nicht dran gedacht. Obwohl es ein komplexer Prozess ist und man wirklich Schwierigkeiten hat, an alles zu denken. Aber es ist so, dass ich jetzt mit dem Ergebnis, so wie es ist, auch nicht an allen Ecken noch zufrieden bin. Ich denke, wir werden hier und da auch nochmal nachjustieren müssen. Aber an der grundsätzlichen Entscheidung, neue Jingles, also die neue Verpackung und diesen Schnitt vorzunehmen, das, glaube ich, halte ich nach wie vor für richtig. Da habe ich noch kein Argument bisher auch gefunden. Und da gibt es ja auch netterweise Hörer, denen das ja auch gefällt und die das auch schon deutlich gemacht haben.
Das ist also die Operation am offenen Mikrofon. Aber es gibt noch eine substanzielle Kritik, die ich jetzt hier in diesem Interview unterbringen will. Das ist jemand, der Marketing-Experte ist, Markus Bartelt. Er ist auch selber Studiogast gewesen bei 2 auf 1 zum Beispiel, wo er zu anderen Marketing-Fragen befragt wurde. Und ungefragt hat er nun auf seinem Blog gepostet unter der Überschrift den Narren zum König gemacht. Also er hat dich eher so als Clown verstanden, was jetzt positiv gemeint war. Also der Unterhalter, derjenige, der Spaß reinbringt mit einer gewissen Ernsthaftigkeit im Widerpart zu Volker Wiebrecht, aber der meinte, dass möglicherweise hier die gewisse Ernsthaftigkeit verloren geht bei solch einer wichtigen Programmreform. Aber was ich jetzt aufgreifen will aus seiner ziemlich großen Pauschalkritik, ist, dass er das Gefühl hat, die Hörer selbst sind zu wenig mit einbezogen worden in einer Zeit, wo Facebook geradezu danach schreit, auch hier die Hörer vorher zu testen, ob denn die eine oder andere Möglichkeit ins Programm aufgenommen werden soll, ob eine bestimmte Rubrik tatsächlich gestrichen werden muss oder ob man nur Radio aus dem Elfenbein machen muss und sagen, das gefällt mir jetzt persönlich nicht mehr als Robert Skopin oder als Senderbelegschaft, wir können das nicht mehr hören. Er hatte eine ganze Liste von gestrichenen Rubriken aufgeführt und meinte, das hätte nicht sein müssen im Zeitalter von Web 2.0.
Na gut, aber das ist eben, das gilt vielleicht auch fürs Web 2.0. Ich glaube, dass Radio anders funktioniert. Das ist das also, wo ich denke, man kann das so machen, wenn man tatsächlich vielleicht eine Internetplattform betreibt und sagt irgendwie, ich entwickle das zusammen mit den Usern und ganz wichtig jetzt auch, die generieren vielleicht auch selber Inhalte. Das wäre mir dann schon wichtig. Dann sagen wir, dann muss man das wahrscheinlich auch tatsächlich so machen. Aber ich glaube, Radio funktioniert nach einem anderen System. Ich finde auch Elfenbeinturm, also das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil in der Vergangenheit wäre es ja auch so gewesen. Also das, worüber wir jetzt reden, ist ja auch nicht von den Hörern letztendlich ins Programm gebrochen, sondern eben auch immer von den Machern. Und hier ist es ganz genauso. Und man wird auch nicht an der Stelle ein demokratisches Medium hinbekommen. Ich wüsste gar nicht, wie das stattfinden soll. Also das hieße ja am Schluss, es finden auch immer nur Dinge statt, die eine Mehrheit eben auch haben, da glaube ich auch nicht dran. Ich finde es sogar gut, dass Dinge stattfinden, die manchmal keine Mehrheit haben, auch bei den Hörern nicht. Und Dinge brauchen auch manchmal Zeit, um sich umzusetzen. Ansonsten schlägt er ein System vor, also das würde ich jetzt mal entgegenhalten, was die privaten Radiostationen im Musikbereich fahren. Die rufen nämlich Leute an, spielen den Titel vor und die bei denen beim ersten Durchhören durchfallen, die werden gar nicht gespielt an der Stelle. Und dann ist das scheinbar eine demokratische Art und Weise, ein Programm zu machen. Wir alle wissen, wie langweilig das sein kann. Also finde ich das an der Stelle eben viel spannender, ohne jetzt, sage ich mal, im Einzelnen irgendwie auf alle Punkte eingehen zu wollen. Aber ich glaube, dass vieles dafür spricht, dass Programmmacher, die ja sich professionell mit etwas beschäftigen, dass die eben auch Entscheidungen an der Stelle professionell treffen. Und das heißt nicht, dass das immer besser ist. Wir machen Fehler. Also wie gesagt, also das würde ich mir auch irgendwie ankreiden lassen und sagen, okay, das eine oder andere ist vielleicht nicht so gut gelungen oder vielleicht ist es sogar eine Verschlechterung. Aber ich habe, und das haben wir auch gesagt, auch in allen Äußerungen, dann werden wir es auch wieder einholen. Dann werden vielleicht hingehen und sagen, nach einer gewissen Zeit, wenn wir alles ausgewertet haben, was wir jetzt verfolgen, tut uns leid, hier an dieser einen Stelle oder dieser anderen Stelle klingt das vielleicht tatsächlich nicht so gut oder vielleicht muss man das an dieser Stelle eben auch nochmal umbauen oder vielleicht ein neues Format ist doch nicht so gelungen. Aber man, wie gesagt, jeder kann sich irren.
Ich will versuchen, diese Ernsthaftigkeit dann doch wieder umzumünzen in etwas Fröhlichkeit, Optimismus vielleicht. Worauf freust du dich mit dem neuesten Programm, wo dann vielleicht auch der eine oder andere Hörer denkt, oh, da vertraue ich dem Robert, dem habe ich gerne zugehört, es ist schade, dass er nicht mehr zu hören ist. Und vielleicht kannst du in die Antwort doch noch einpacken, ob man dich wieder hören wird, außer jetzt hier im Interview. Was ist das, was dir möglicherweise die Motivation gibt, durchzuhalten hast du ein Lieblingsformat?
Ja, also ich meine, sag mir ganz ehrlich, was ich am meisten, und das war auch das Spannendste an der Geschichte, als ich mir überlegt habe, mich zu bewerben, die Möglichkeiten, die man hat, gerade was die Entwicklung ja neuer Formate angeht. Also ich glaube ja, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk prinzipiell überhaupt dafür verantwortlich ist, Neues auszuprobieren. Also wer, wenn nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wir haben ja das Geld an der Stelle. Wir müssen es ja nicht verdienen eben mit Werbegeldern, sondern wir haben Gebührengelder dazu, um für unsere Hörer das Beste anzubieten. Und da muss man eben Dinge auch ausprobieren. Das hat Radio 1 in der Vergangenheit eben gemacht, aber meiner Ansicht nach eben jetzt auch eine lange Atempause eingelegt. Und natürlich wären jetzt da Formate eben spannend, die vielleicht tatsächlich auch mit dem Internet in Verbindung stehen. Also wo man das Internet in einer anderen Art und Weise nutzt, wo man die Möglichkeiten anders nutzt, wo man auch vielleicht nutzt, dass Hörer sich auch verändert haben, wo man die Lage irgendwie von Radio 1 nutzt in der Region Berlin-Brandenburg, die spannend ist. Das heißt, also provozierende Sendungen machen, politische Sendungen machen, aktuelle Sendungen machen, Sendungen, die live gemacht werden und Sendungen mit neuen Formaten, die es in der Art und Weise noch nicht gibt. Wir machen da ja gerade, entwickeln welche. Ob die jetzt alle auf den Sender kommen, weiß ich gar nicht. Aber es gibt da welche dabei, die finde ich von der Grundidee so toll. Eins kann ich ja mal schildern, vielleicht damit man das so, wofür ich durchaus brenne. Von dem ich auch, gehe auch davon aus, dass wir es machen werden. Das ist eine 60-minütige eigentlich Talksendung, ja, wo zwei Journalisten ins Studio kommen und von der Redaktion eigentlich eine Frage gestellt bekommen. Und die müssen in 60 Minuten dazu eine Meinung entwickeln. Das heißt, wir holen die ab an der Stelle, die jeder von uns kennt. Man guckt Nachrichten, es gibt ein neues Ereignis und man weiß noch gar nicht, wie man sich selber einpositioniert. Und hier bringen wir genau zwei Leute in so eine Situation und dann haben sie Joker und können jetzt mit Experten und anderen sich diesem Thema nähern und müssen am Schluss aber eine Haltung dazu auch entwickeln. Und das kann man, wenn man dem zuhört, ist das total spannend, weil man irgendwie diese Schritte eben mitverfolgt, aber manchmal andere Entscheidungen auch trifft. Und die Idee ist, dass dann die Hörer eben über Chatfunktionen letztendlich auch ihre Meinung den beiden auch nochmal sagen, sodass die das eben auch aufgreifen. Und dann ist es spannend, was passiert eigentlich nach einer Stunde? Wie schnell dreht sich das, nachdem man mit einem Experten gesprochen hat und dann vielleicht mit einem Betroffenen und dann einem anderen Experten das eben anders sieht dann auch, ohne dass man selber eben da jetzt schon in Wochen und Monaten eine Meinung zu entwickeln konnte. Das, was ich aber gelernt habe jetzt schon an Reaktionen auf diese erste Programmreform ist, dass ich auch natürlich stark für Kontinuität immer stehe. Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man ein Programm, das jahrelang von Hörern liebgewonnen wurde, jetzt nicht brutal verändert, ja, sodass irgendwie Hörer Angst haben, das ist nicht mehr das, was sie eben so geschätzt haben. Also da muss man sicher sehr vorsichtig auch mit umgehen. Das gelobe ich auch. Ich denke aber auch, dass wir das bisher gemacht haben. Also da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ansonsten möchte ich natürlich auch wieder moderieren, wenn ich Zeit habe. Ich habe mit Volker auch schon gesprochen. Ich bin mir sicher, wir finden auch noch etwas. Sondersendungen sowieso. Möglicherweise finden wir auch etwas, was in einer gewissen Regelmäßigkeit eben kommt. Er hat Lust dazu, ich habe Lust dazu. Ich bin schließlich der Chef, ich kann also auch was dafür tun, aber ich brauche jetzt die Zeit dazu. Und dann wird es da auch eine Lösung geben.